Heute früh kam ich mir vor wie ein alter afrikanischer Schamane. Da war die wunderbare Stimmung, dass ihr alle lagt. Und da habe ich euch durch diese Atemmeditation durchgeführt. Und ich stand da auf dem warmen Boden barfuß und habe dann rausgeschaut durch diese Fenster. Und dahinter ging hinter diesen großen Bäumen, dieser riesigen Eiche, die Sonne auf. Und es war wie diese afrikanische Savanne. Plötzlich fühlte ich mich stark verbunden mit unserem großen afrikanischen Lehrer Mali Doma Patrice Sommé. Und der mich sehr oder uns beide sehr inspiriert hat. Und so dieses Uralte auch, was wir hier tun. Und gleich eine Buchempfehlung für euch, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ist unglaublich lesenswert. Seine Autobiografie, er ist ja mittlerweile gestorben. Mali Doma Sommé vom Geiste Afrikas. Das ist ein Edelstein. Gibt es vielleicht nur im Antiquariat, aber ihr werdet es irgendwie finden. Und das ist über sein Leben, das ist wuchtig, das ist heftig auch. Und dann seine große Initiation und sein Leben dann in der westlichen Welt und als Lehrer, vielleicht der bedeutendste zeitgenössische Lehrer des afrikanischen Kontinents im spirituellen Feld, war dann Professor in USA und weltweit gelehrt. Und ich hatte das Geschenk des Lebens, eine Begegnung mit ihm, die es war life-shifting, das ist enorm, lebensverwandelnd, ganz stark. Ja, da bleibe ich oder da mache ich jetzt weiter, und zwar, was wir lernen können von den großen alten nativen indigenen Kulturen, die tausende von Jahren Menschenleben inspiriert haben, bevor die sogenannten Hochreligionen aufgepoppt sind und dann so etwas das Ruder übernommen haben. Das ist aber evolutionsgeschichtlich kurz. Was wir von diesen alten Kulturen lernen können, ist, dass die nicht spalten zwischen der physisch-materiellen, alltäglichen und spirituellen Wirklichkeit. Das ist eine Einheit. Das ist interessant, ich war zeitlang bei den Aborigines oder da Kontakte gesucht und habe deren Kultur versucht zu lernen, und es gibt kein Wort für Religion. Spiritualität schon gar nicht. Das ist das Leben, ja. Ja, natürlich geht das ins Unsichtbare und in die Kräfte und Tiefe und Seele und alles und ist auch hier. Also das ist eine Einheit. Das ist aus meiner Sicht eigentlich spirituell. Deshalb finde ich das Wort Spiritualität oft eine Falle oder eine Krücke. Ich finde es auch nicht immer so hilfreich, weil es suggeriert, dass es was anderes gibt noch. Oder dass es eine Sonderform von Leben ist. Das ist es nicht. Und die alten Kulturen haben das, was wir hier tun, in ihrer Form Initiation genannt. Mali Doma hat mal gesagt, das Thema oder das Problem oder eins der Probleme der westlichen und nördlichen Welt und modernen Gesellschaften ist nicht, dass wir Menschen schlecht sind, sondern dass wir nicht initiiert sind. Dass lauter uninitiierte Leute rumlaufen, die in seiner afrikanischen Stammeskultur, in Afrika sind auch nicht alle initiiert, aber in dieser Kultur überhaupt nicht ernst genommen werden würden. Du bist nicht erwachsen, wenn du nicht initiiert bist, egal wie alt du bist. Egal welchen Beruf du hast, egal wie viel Geld du hast. Einer seiner Ältesten, mit dem ist er mal in die Hauptstadt von Burkina Faso, wo er ist, und der stand dann vor einem Hochhaus, der Älteste, hat sich das angeschaut und hat gesagt, Mali Doma, der Mann, der das gebaut hat, der muss ganz große Probleme mit sich gehabt haben. Da ist auch viel Geniales drin, sowas zu können, aber der hat auch dadurch geschaut, wie wir so nicht tief eingeweiht sind in die Geheimnisse des Lebens, was bedeutet auch in die Endlichkeit, Verwundbarkeit und Sterblichkeit von uns Menschen, und dadurch ein anderes Gefühl bekommen für unsere Kostbarkeit und auch für die Kostbarkeit des anderen. Und das ist eine ganz starke Dynamik, auch die dann die Gewalt oder Kriege, wenn wir das tiefer realisieren würden, auflösen könnte. Wenn wir diese auch Verwundbarkeit von uns und anderen spüren. In diesen Altkulturen ist also die Dynamik von ich steige ein in einen Reifungsweg, in eine Initiation oder in ein Silvester-Retreat, mache Erfahrungen, die mich transformieren können oder mir neue Einsichten geben und ich gehe damit in die Welt und wirke. Das ist mehr eine Einheit. Und wenn wir jetzt wieder ein Stückchen in unsere Zeit gehen, haben das moderne, ganzheitliche Teachings, spirituelle Weisheitswege, haben das formuliert in einen dreiphasigen Schritt oder in drei Schritte. Und diese Schritte heißen oder sind, die könnt ihr auch in eurem eigenen Leben oder Erfahren finden. Das erste ist, dass wir etwas erfahren. Die Erfahrung ist nicht das Ziel. Manchmal gehen wir in diese Falle, immer größere Erfahrungen haben zu wollen. Die Erfahrung ist ein Tor. Die Erfahrung ist ein Verwandlungsort, ist manchmal ein Hochofen der Transformation und Schmelze. Aber dann geht's weiter. Das erste ist die Erfahrung. Und klassisch für uns Menschen, typisch für uns Menschen, manche erfahren es anders, aber typisch für uns Menschen ist, dass eine Erfahrung erstmal aufblitzt. Der erste Durchbruch, ah, die Tür ist auf. Man weiß, dass das nicht eine Wand ist, sondern eine Tür. Die Erfahrung blitzt auf. Und dann kann die Erfahrung wiederkommen. Ist die Tür nur angelehnt im Bild? Ja, die Erfahrung kommt leichter. Vielleicht kommt sie noch nicht immer dann, wenn du möchtest, aber sie kommt, wenn sie möchte. Und dann kommt die Erfahrung häufiger. Und dann kommt die Erfahrung so, dass du fast im guten Sinn willentlich dich damit verbinden kannst, wann immer du es brauchst. Und dann wird die Erfahrung in dir stabil oder besser gesagt, du erfährst dich, wie wenn du aus dieser Erfahrung dich neu wahrnimmst. Also die Erfahrung ist in dir deine neue Identität, deine tiefere. Das nennt man Verwirklichung. Das heißt nicht unbedingt, dass wir ständig diese Erfahrung füllen. Aber immer dann, wo wir es brauchen, ist es da. Es ist leicht zugänglich. Und wenn du lange genug diese Praxis zum Beispiel mit dem zentralen Raum übst, wird die irgendwann zu deiner Realisation, zu deiner Verwirklichung. Und du spürst, wo immer du bist, den leichten Zugang dahin, wann immer du das brauchst. Möglicherweise irgendwann sogar so, dass du im Sprechen, im Tun, im Autofahren, im Essen, im Arbeiten, im Gruppenleiten, wie auch immer, aus dieser Präsenz agierst. Sage ich gleich noch was zu. Das wäre Verwirklichung oder Realisation. Das ist das, das in dir Mensch geworden ist. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, auch schon angedeutet, ist, wenn du daraus handelst. Häufig passiert uns, okay, ich habe die Erfahrung und dann stabilisiert die sich und immer wenn ich auf meinem Kissen sitze, kommt das. Sobald du aber aufstehst und mit den Kindern agierst oder zur Arbeit fährst oder mit dem Nachbarn sprichst, ist die Erfahrung weg. Die kommt nur auf deinem Kissen, als wenn die da auf dich wartet. Ja, das ist noch in der Verwirklichung, aber noch nicht in der Aktualisierung. Die Aktualisierung, der dritte Schritt ist, also Erfahrung, Verwirklichung, Aktualisierung. Aktualisierung heißt, dass wir daraus handeln. Anfangs auch ein Stückchen bewusst und dann wird das immer mehr von selbst. Das sind diese drei Schritte, die im Grunde Initiation oder die alten Weisheitswege als eine Dynamik sehen. Ist es ja auch. Und das kann man gut zeigen. Deshalb möchte ich das skizzieren an unseren vier Zentren, die ihr schon auch gespürt und erfahren habt. Und mag die jetzt nochmal hernehmen. Und zwar für zwei Durchgänge. Der erste Durchgang ist, wie bringe ich was in den Alltag oder wie bringe ich was in die Welt oder wie setze ich es eben von der Erfahrung in die Aktualisierung um. Der erste Zugang ist, vielleicht wird es euch erstaunen, aber der ganz, ganz nahe, wo du noch ganz bei dir bist, wo du das Erfahrene lediglich nur im Raum deines Selbstseins umsetzt und mit dir so unterwegs bist, das ist das, was wir Praxis nennen. Übung, spirituelle oder psychologische Übung, sei es Meditation, sei es Yoga, Atempraxis oder Inquiry oder therapeutische Arbeit an dir selbst. Das ist die erste Umsetzung, dass du damit mit dir unterwegs bist. Und wenn wir das an diesen vier Zentren ablesen, dann ergibt das folgendes interessantes Bild oder folgende interessante Einsicht. Häufig startet bei uns der Impuls, etwas umzusetzen, zum Beispiel zu praktizieren. Und ich gehe damit auch auf dieses für viele leidliche Thema um. Ich würde hier ich möchte gerne üben und meditieren, aber ich krieg's nicht hin. Und wo das hängt. Häufig ist das erste Tor unser Kopfzentrum. Wir haben die Einsicht, ey, das wäre gut. Oder lesen ein Buch oder haben schon einiges gehört. Oder wir sehen einfach die Einsicht für uns selbst, okay, das wäre gut und hilfreich. Das ist klasse, aber es genügt nicht. Ich lande überall noch nicht auf dem Kissen. Es braucht ein bisschen mehr. Also ich lasse es ein bisschen nach unten rutschen. Dann kommt mein Herzzentrum dazu. Dann spüre ich meine Liebe zur Praxis. Meine Leidenschaft für sowas, meine Liebe zu Yoga, zu Atmen, zu was auch immer. Oder ich spüre auch aus dem Herzen, so das ist eine Wertschätzung für mich. Und da gibt es Themen, die ich noch aufarbeiten möchte, therapeutisch. Mag mit mir gut unterwegs sein, Mitgefühl mit mir. Leider reicht das auch oft nicht aus. Weil ich weiß es zwar und ich liebe es und ich würde ja so gern, meine Sehnsucht geht dahin, aber ich mache es nicht. Der Schlüssel von der Erfahrung, der Schlüssel, dass wir es tun, der braucht den Umpf des Hara. Erst wenn diese Einsicht im Beckenbauchraum, im Hara, in der inneren Erde gelandet ist, werden wir alle Widerstände, inklusive unsere eigenen, aus dem Weg räumen, um das zu machen. Komme, was wolle. Das heißt, für die Umsetzung der Praxis, für dieses einfache Ding, ich möchte im Alltag meditieren. Wenigstens eine Viertelstunde jeden Tag, vielleicht länger. Einmal die Woche eine Atemreise und alle zwei Wochen eine Inquiry. Und dreimal im Jahr ein Retreat. Wenn ich das umsetzen will, brauchen wir diese drei Zentren. Unser Kopfzentrum ist häufig blockiert durch, was Chögyam Trungpa nennt, kreiselndes Denken oder destruktives Denken. Also wir denken Sachen, könnt ihr mal beobachten, passiert allen hier auch. Wir denken Sachen, die wir schon gedacht haben, die wir eigentlich nicht neu denken müssten. Das ist eigentlich schon fertig und wir fangen vorne wieder an. Und wenn wir durch sind, geht's weiter. Und dann geht's vielleicht ein bisschen mit leichten Varianten, so wie Minimal Music, ja, immer einen Ton verändern. Aber im Grunde dreht es sich im Kreis, es ist nicht konstruktiv. Und das andere ist strömendes Denken. Chögyam Trungpa, ein bisschen frei übersetzt. Ja. Strömendes Denken heißt, dass du das Denken nutzt. Das ist ja was Tolles. Das Denken nutzt, aber das führt dich in eine Öffnung. Das ist Interesse. Das ist, ich will das verstehen. Wie geht das? Wie hängt das zusammen? So, das ist konstruktiv. Da kommt was raus. Und unser Kopfzentrum ist häufig blockiert durch dieses kreiselnde Denken. Es ist in der Meditation immer wieder diese Option, loszulassen, das Denken entspannen zu lassen oder geschehen zu lassen, ohne dass du dich damit verwickelst. Das Herzzentrum wird häufig blockiert durch viele Sachen, aber eine der häufigen Blockaden, also jetzt neben auch traumatische Sachen können es uns zumindest schwerer machen, hinzukommen, aber das Gängigste in unserer modernen Gesellschaft ist Außenorientierung. Je mehr wir außenorientiert sind, umso weniger fühlen wir in der Regel unser Herzzentrum. Auch ein Aktivismus, der nach Liebe riecht, im Sinne von helfen, 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 ist eine Außenorientierung. Es ist ein Automatismus oft drin. Und wenn ich das von innen spüre, ist es anders. Kann ich auch helfen und wirken für andere, aber ich verliere mich dabei nicht. Und ich bin authentisch und ich kann auch Stopp sein. Also die Blockade, ich gehe kurz diese Blockaden durch, die möglich sind. Im Herzzentrum ist häufig Außenorientierung. Im Hara, das, was uns häufig blockiert, also es gibt viele, es ist nicht vollständig, es ist einfach nur eine Skizze. Was uns im Hara häufig blockiert, es sind zwei Punkte, möchte ich nennen. Das eine ist, dass wir uns Mutterseelen allein fühlen mit all dem, was wir zu tun haben. Dass wir uns isoliert fühlen. Keiner macht das, keiner unterstützt mich. Ich muss alles allein machen, das muss ich auch noch machen. Da ist manchmal ein Stückchen Wahres dran und manchmal ist es ein bisschen auch ein Muster. Auch wenn uns jemand hilft, haben wir das Gefühl, wir machen alles allein. Ja, also dieses, auch dieser Anspruch, ich muss es allein können, soll mir auch keiner helfen. Das ist ein Armutszeugnis, wenn mir einer helfen muss. Also diese Bilder sind da drin. Und das schneidet uns ab von der Urkraft, von diesem Urvertrauen. Das Hara wächst auch mit einem Vertrauen in diese Kraft. Nicht, boah, ich bin stark, sondern da ist etwas powerful in mir. Aber dieses Es ist etwas powerful in mir ist nicht diese Persönlichkeit, hat mir gestern konditionierte Persönlichkeit, die stark sein muss. Sondern es ist eher eine Entspannung. Und das ist die zweite Spur, ist ganz, ganz wichtig. Deshalb geben wir dem auch immer wieder ein bisschen Raum, hier so gut es halt geht, in dem Retreathaus, die Verbindung zur Natur. Natur stärkt unsere Verbindung zum Hara. Die Erdung, die Urwälder, die Jaguare und Tiger und Nilpferde und Ameisen und Vögel und alle Bäume. Diese riesige Eiche, man kann jetzt zur Zeit zu dieser Eiche hin. Das ist wie ein Meister, finde ich, eine Meisterin. Müsst ihr euch mal anlehnen. So powerful. Ja, das ist, ist auch Herzenergie, aber und Weisheit, aber es ist auch Hara, Erde. Und um es vollständig zu machen, das vierte Zentrum. Das ja. Diese Isolation, ich muss alles allein machen, ist das eine, was uns blockiert, und die mangelnde Verbindung zur Natur ist das zweite. Und wenn wir jetzt noch den Zentralraum nehmen oder dein gefühltes Zentrum, wer du eigentlich bist, was wir gestern in der Atemreise auch hatten, so das, was das blockiert, ist natürlich, könnt ihr euch denken, dass wir uns identifizieren mit einem konventionellen Menschenbild. Das ist leider halt das Menschenbild, das in unserer derzeitigen Kultur vorwiegend herumgeistert. Nicht nur, aber vorwiegend. Und dieses, du bist wirklich das mit Schuhgröße und Adresse und Passnummer und das bist du, mehr nicht. Und das ist auch die Reduktion, das Biologistische. Ja, wir sind eine Kombination von Wirkungen der Nervenbahnen und Neurotransmitter und Punkt, das war's. Wenn das aufhört, ist weg. Das ist ein bestimmtes Menschenbild, ja. Und wenn wir uns damit identifizieren, hindert uns das, in diese größere Weite loszulassen. Wir haben das Gefühl, Hilfe, ich verliere mich. Oder ich komme damit nicht in der Gesellschaft vor. Wenn wir jetzt nämlich den Faden eben nochmal auf von der Praxis her, also Einsicht, ich liebe die Übung und ich mache sie wirklich. Wenn wir da nochmal ins vierte Zentrum gehen, entsteht was ganz Interessantes. Und ich gehe das gleich nochmal durch eine weitere Spur durch, wie wir was in den Alltag bringen. Wenn wir ins vierte Zentrum gehen, das ist echt ein Shift, das ist ein Dreher. Das ist ein Erwachen, wenn ihr so wollt, wenn ihr das checkt. In der Wesensessenz spüre ich, ich bin es ja gar nicht, der meditiert. Das Sein meditiert in mir. Nicht wir sind es, die da üben. Die Fülle übt in uns. Das ist der Shift. Du gibst dem lediglich Raum und Ausdruck, dass du es tust. Nochmal Chögyam Trungpa, von ihm gibt es das powervolle Wort, Buddha-Natur jagt dich. Also dein erwachtes Wesen treibt dich, dass du aufwachst. Da kommt eine Aktivität wie von der anderen Seite, du musst nicht alles allein machen. Ja, da treibt dich etwas und schüttelt dich und ist manchmal ziemlich rigoros und schonungslos, dass du aufwachst. Buddha-Natur jagt dich. Das ist, wenn wir dahin kommen, verbindet sich unsere Realisation, also das, was wir schon klar haben, wie wir sind, mit unserer Praxis. Das heißt, wir spüren, Natürlich gebe ich dem Raum von außen und muss mir die Zeit nehmen zu üben oder in Retreat zu gehen. Aber eigentlich ist es was anderes in mir, das übt und das mich dahin drängt, aus der Tiefe. Das ist im Grunde wie dieses, was wir gestern hatten, ein bisschen auf einer psychologischen Ebene, das Tunnelbohren von zwei Seiten. Das ist der Shift. Diese vier Zentren können wir jetzt gut auch nutzen für andere Themen. Und ein Thema, wo ich das hernehmen mag, ist Entscheidung zu treffen. Da bringt es uns nochmal mehr in unsere Alltag, übersetze ich gerne, alle Tage unseres Lebens. Das klingt nicht so grau. Alle Tage unseres Lebens, weil das ist es. Und das ist was Kostbares, was Schönes, manchmal auch heftig. Wenn wir Entscheidungen treffen wollen, tun wir gut, durchaus zunächst mal als moderne Menschen in unserem Kulturraum einzusteigen über unsere Einsicht und unser Wissen. Da ist nichts falsch dran. Und wir sortieren die Dinge und gucken, ob das funktioniert und gucken, welche Konsequenzen es hat und wie sich das anfühlt und können schon mal ein bisschen hinspüren, wo es uns eigentlich hinzieht. Und vielleicht gibt es gute Argumente dafür und dagegen und das ruhig zu nutzen, das ist gut. Wenn wir dabei bleiben, das wäre Kopfzentrum, ja? Wenn wir dabei bleiben, haben wir oft das Gefühl, die Entscheidung ist irgendwie, ja, eigentlich ist alles klar, aber es fühlt sich trocken an. Wie grau oder schwarz-weiß Fernsehen. Und da fehlt der Esprit, da fehlt der Saft drin. Da fehlt das, ja, ich kann die Entscheidung treffen. Ist alles richtig, okay, die Richtung, die ist nicht okay oder fühlt sich für mich nicht so an. Aber ja, toll ist jetzt auch nicht gerade. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Herzzentrum nicht dabei ist. Wenn ich das Herzzentrum zur Entscheidung hinzunehme, spüre ich diese unbestechliche Resonanz im Herzen, dieses tiefe Schauen und Fühlen von Wahrheit. Ihr erinnert euch vielleicht an die Ingvaldi-Frage im Dialog, was fühlt und weiß euer Herz? Bewusst diese beiden Dimensionen, das ist ein Fühlwissen. Es ist Fühlen, aber es ist auch ein Wissen, Schau, eine Klarheit. Es ist unbestechlich. Die Essenz des Herzens ist Wahrheit. Es ist nicht kuschelig. Ja, und davon strahlt Liebe und Mitgefühl, klar, aber die Essenz ist wahr, ist unbestechlich, völlig klar. Und wenn wir zu einer Entscheidung das Herz hinzukommen lassen, plötzlich merken wir, da zieht uns richtig was in die Richtung. Ja, das will ich, da will ich hin. Das zieht mich an. Wenn ihr Glück habt, zieht euch das in dieselbe Richtung, wo ihr vorher durchs Überlegen und Nachdenken schon gelandet seid. Wenn es schwierig wird, dann zieht das in verschiedene Richtungen. Das gibt es auch. Und dann müssen wir in eine innere Abstimmung der verschiedenen Ebenen kommen. Die Entscheidung kriegt aber erst Kraft, wie eben von meinem Beispiel mit der Meditationspraxis, die Entscheidung kriegt erst Kraft, auch gegen Widerstände durchzugehen, wenn sie im Ara gelandet ist. Häufig passiert uns, okay, also wir lieben sogar das jetzt, gehen dahin und dann kommt ein Widerstand oder ein Freund sagt uns was Kritisches. Wie, du, das willst du machen? Oder, nee, wenn ich du wäre. Und schon ist weg. Und unser Herz weint, was er eigentlich dahin will und unser Geist läuft zickzack. Erst wenn das im Bauchzentrum, also in der Verkörperung, im Hara mit Umf angekommen ist, denke ich, okay, red du mal, ich weiß, was ich zu tun habe. Und stopp den nochmal, unter Umständen auch. Wir müssen uns sowas nicht antun. Du, sag ich, du hast deine Sicht, du wirst anders entscheiden, ich habe so entschieden und müssen uns das nicht ausfalten. Und dann spürst du, da geht's hin. Das heißt, trotzdem bleiben wir elastisch. Also Hara ist immer sehr elastisch, das ist powerful. Ja? Das geht mit dem wie ein wildes Tier, das sucht sich seine Spur. Ja, der Jaguar weiß, wo der Tapir ist und riecht den und läuft da drumherum und über den Fluss und durch. Und da ist die Spur. Ja, es ist elastisch, es ist dynamisch mit den Umständen. Ja, aber verfolgt seine Spur, unbestechlich. Das ist Hara. Und dann gehe ich dafür. Und wenn ich dann das Zentrum, das mich mit meinem tiefen Wesen verbindet, noch hinzunehme zum Entscheidungsprozess, dann spüre ich, dass letztlich nicht ich in meiner Persönlichkeit, in meiner Ich-Persönlichkeit, in meinem kleinen Willen die Entscheidung getroffen habe, sondern dass diese Entscheidung wie aus einem tieferen Willen in mir sich manifestiert hat und sich in mir ausdrückt. Von Paulo Coelho in seinem wunderbaren Klassiker Der Alchemist gibt es diesen tollen Satz: Wenn das Universum wirklich etwas will, dann legt es dir dafür die Sehnsucht ins Herz und die Kraft, das zu tun. Das ist dichterisch das beschrieben. Ja? Da ist etwas in uns, wenn wir tief in uns gehen und unsere Essenz berühren, spüren wir, aus dieser Tiefe kommt ein Wesenswillen, der in uns die Entscheidung manifestiert. Auch unsere Gedanken und Einsichten sind ein Aspekt davon. Es ist nicht abgespalten. Es ist ein Aspekt davon. Auch wenn es eine Suchbewegung ist. Ja, da manifestiert sich etwas. Ein Meister unserer Zeit wird mal gefragt im Interview: Wie triffst du Entscheidungen? Und er sagt: Ich treffe keine Entscheidung. Ich folge dem Sein. Das ist es. Ja? Ich folge dem Sein. Also trifft die Entscheidung, dass ich dem Sein folge. Also ich folge dem, was sich in mir manifestiert. Ich spüre das. Je mehr wir unseren Körpergespür hinzunehmen, je mehr wir Meditation, somatischen Stil oder andere körperorientierte Praktiken üben, ja, Yoga, Atempraxis, was auch immer, umso leichter fällt es, dass diese Manifestation fühlbar wird in uns. Wir spüren, ja, das ist es. Ich habe früher oder immer wieder mal auch, aber in früherer Zeit mehr, so Phasen gehabt, wo ich überhaupt nicht wusste, was ist jetzt dran, gibt es jetzt zu tun. Und dann irgendwann kam mir das, ohne dass ich das schon alles wusste, aber es kam so von selbst, dass ich aufhöre, darüber nachzudenken, aufhöre, eine Entscheidung zu treffen, einfach dem Impuls folge, und ich bin meiner Bewegung gefolgt, habe zugeschaut, was ich tue. Dann habe ich gemerkt, in diesem Tun, ich konnte von meinem eigenen Tun lernen, wo es hingeht. Das war eine Manifestation in die Bewegung, und ich hab das nie bereut. Ich habe genau das getan, was dran war. Wäre ich aber vom Denken her nie drauf gekommen. Also ihr kennt das, es ist euch nah, es ist auch, wenn ich das ein bisschen umfassend beschreibe. Und das heißt, jetzt nochmal zu einem letzten Teil dieses Teachings: Wir haben eine enorme Wirksamkeit zu uns selbst, in unsere Biografie, unser Leben, alle Tage unseres Lebens, 2023 oder 24 etc. Und auch in diese unsere gemeinsame Welt, wenn wir nicht allmächtig sind. Wir haben ein Wirken. Und dieses Wirken ist umso stärker, je tiefer wir wissen, wer wir sind, weil also die Spur auch, oder ist die Spur für unser Retreat hier, je mehr wir aus dem Innersten, je tiefer wir aus dem Inneren kommen, umso stärker auch ist unsere Wirkung. Stark nicht unbedingt immer ablesbar in Nummern und Effekten, aber stark von der inneren Intensität und Qualität. Mit all den Fehlern, die wir Menschen immer machen. Das bedeutet, dieses uns zurückverwurzeln in unserem tiefen Wesen befreit uns von diesem häufigen Ohnmachtsgefühl, das wir oft haben, wenn wir in die Nachrichten schauen oder in die globale Menschheitssituation. Vielleicht nicht ganz, aber ein Stück. Weil wir spüren, wir berühren da drin eine Tiefe, die tiefer ist, als wo alle Probleme abgelagert sind und sich abspielen. Ohne dass wir die nicht mehr ernst nehmen, sondern wir lösen, wir schaffen eine Lösung und einen Zustrom von Lösungsmöglichkeiten und Kreativität aus einer anderen Dimension, die wir häufig im Alltag, da nutze ich nochmal das Wort, unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens aus dem Blick verloren haben. Also wie Bäume, also Menschen, die so an sich arbeiten, wie ihr das tut, wie Bäume, die zu tieferen Wasserressourcen Zugang haben, sodass in der Dürrezeit da Wasser fließt, auch wenn an der Oberfläche sehr trocken ist und für viele halt dann auch zu trocken. Das ist das, was wir Menschen geben können. So wie die alten schamanischen Lehrerinnen und Lehrer sagen, dieses zeitloses Wissen aus dem Urgrund des Kosmos schöpfen. Also dieses, ich reise in die Tiefe als Schamane oder Schamanin und hole das für mein Volk her. Es ist immer dieses auch für die anderen. Es ist nie das nur für sich. Und so mag ich euch zum Abrunden drei Zugänge, wie wir in die Welt wirken, benennen. Der erste Zugang ist unser persönlicher, der Wandlung, unser personaler Zugang. Der zweite ist, ich beschreibe das dann gleich, der zweite ist, nehmt einfach mal das Wort, ich erkläre es gleich, der zweite Zugang ist holographisch und der dritte ist evolutionär. Gibt noch viele andere, aber ich nehme mal die drei. Also, der erste Zugang heißt, dass wir ganz verstehbar, dass wir an uns arbeiten, was ihr tut. Und das bedeutet, dass sich für dich was verändert in deinem Leben, aber du natürlich auch anders auf andere wirkst. Manche sind vielleicht erschrocken und wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Für andere wirst du äußerst attraktiv. Also auch in dem tieferen Sinne von, dass sie spüren, dass du was zu geben hast, was sie vielleicht brauchen können. Ja, also wir wirken für uns, aber dann auch auf andere. Und das hat auch wieder verschiedene Elemente. Ein Element ist natürlich, dass wir anders ticken und anders mit der Welt und den Dingen, der Arbeit, die Menschen umgehen. Aber etwas ist auch, was die Menschen, was man nicht kommunizieren muss, was Menschen einfach spüren in dir. Dass du eine andere Ausstrahlung hast, eine andere Präsenz. Ich habe das mal ganz, ganz stark erlebt, da ist ein Freund, bekannter Freund von uns hat es geschafft, den berühmten grönländischen Schamanen Anangak nach Neumark zu bringen mit seinem Team. Und er hat einen Vortrag da gehalten. Und er war ja bei der UNO 30 Jahre lang und ist der Vertreter der indigenen Kulturen in seinem Land und wirklich ein großer Schamane. Und da war so ein Symposium und ich hatte da auch einen Vortrag morgens und wir standen da zusammen, so Stehmittagessen und wir wussten, Ananga kommt dann irgendwann mittags für den Vortrag nachmittags. So. Und ich stehe dann da und unterhalte mich mit ein paar Leuten. Plötzlich tut sie mir einen Shift von einer unglaublichen Herzöffnung. Ich hatte das Gefühl, wie das aufgeht, eine Wärme und Weite von mir gefühlt sich für den Raum öffnen, drehe ich mich um, dann sehe ich, der Ananga kommt. Und das untrüglich von meiner Wahrnehmung ging das von ihm aus. Er hat so eine unglaubliche Präsenz, er hat nichts gemacht, er kam einfach rein, ein paar Leute umarmt und so. Der kam einfach rein, der hat so eine Präsenz, so eine Strahlung, dass du das gespürt hast. Das ist was, was wir in die Welt bringen können. Wie du da bist, deine Präsenz. Dafür musst du nichts machen, aber viel gemacht haben. In der Regel. Eine andere Weise, wie wir auf Menschen wirken, ist nach dem Resonanzgesetz. Das haben wir häufig auch in der systemischen Arbeit. Wenn du etwas in dir veränderst, wenn du ein bisschen die Bausteine in dir verschiebst, verschieben sich von selber, wie die Magie des Lebens, die Bausteine bei anderen Menschen auch, die mit dir zu tun haben. Das ist Gesetzmäßigkeit in der systemischen Arbeit. Ja, wir verändern was und durch die Veränderung im Detail verändert sich das Ganze. Das heißt, diese Arbeit an uns selber ist immer auch ein Geschenk für die anderen. Osho hat mal gesagt, du bist das größte Geschenk für die Menschheit, wenn du authentisch bist, wenn du ganz du selbst bist. Gib dir Raum, lass dich zu. In diesem Sinne, wie wir es hier teilen. Das führt uns schon zur holographischen Weise. Die ist nicht so vertraut. Euch vielleicht, aber sonst nicht so. Holographisch bedeutet, dass in einer komplexen Ganzheit, die eine Einheit ist, eine Ganzheit, und aus vielen, vielen Details besteht. Grunde wie unsere Welt oder unser Organismus oder eine Gruppe oder die Menschheit, was auch immer. Ja. Dass in jedem Detail das Ganze in seiner Komplexität anwesend ist. In einer spezifischen Einfärbung dieses Details. Ja, also in jedem und jeder von uns ist die ganze Menschheit anwesend in einer ganz bestimmten Einfärbung. Ist die Welt, ist eigentlich alles anwesend. Wenn wir in tiefe Erfahrungen kommen, können wir das sehen. Die alten Mystiker des Mittelalters haben geschrieben, wenn du deine Emotionen geklärt hast und in dich blickst, schaust du das All in dir. Das ist im Grunde diese Erfahrung. Ja? Dieser holographische Zugang. So, Ken Wilber hat darüber geforscht, Bewusstseinsforschung, Quantenphysik hat das auch, ist dem sehr nah. Das bedeutet, wenn uns das, was in der Welt geschieht, berührt, das Leid, das Schwierige, und wir das erkennen können, warum nicht auch umgekehrt? Dass wenn wir in uns etwas verwandeln, das Wirkung hat auf alle. In unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Es ist nicht nur ein poetischer Satz, sondern es ist holographisch, es ist eine Realität. Wenn wir an uns arbeiten, befreien wir etwas in der Menschheitsfamilie von dieser Last oder diesem Thema, arbeiten das durch und es hat Wirkung in das ganze Feld. Ich bin sehr überzeugt, dass die Menschen, die ihr Leben nur einer intensiven Praxis widmen, wie die großen Meisterinnen und Meister oft in Tibet oder anderen Ländern über Jahre, Jahrzehnte meditieren, dass sie enorm viel tun für die Menschheit. Auch wenn die nicht rumfahren. Und andere wirken im Rumfahren, ist auch gut. Aber wir haben eine Wirkung von innen her, wir haben ein Wirken, das wir nicht messen können, das nicht in der Tageszeitung steht. Wir haben eine Wirksamkeit in das Ganze. Wenn das holographische Gesetz gilt, ist es so. Und das Dritte, wie wir in die Welt wirken, ich komme jetzt langsam zum Ende, das ist so der Titel meines blauen Buches, das draußen liegt, Inbild des Kommenden. Das meint, wenn wir ein Ausdruck der lebendigen Evolution des Lebens sind und damit aber auch der Entwicklung der Menschheit. Und wir uns weiterentwickeln, wir sind dadurch nicht besser oder toller, sondern wir tun das einfach. Wir uns weiterentwickeln, zeigt sich da drin, aus meiner Sicht, eine mögliche Zukunft der gesamten Menschheit. Wir haben das in der biologischen Evolution auch. Da heißt das Gesetz, die Phylogenese entspricht der Ontogenese. Also in der Entwicklung des einzelnen Wesens spiegelt sich nochmal die Entwicklung des Stammbaums. Und warum nicht auch zukünftig? Wenn wir uns weiterentwickeln, tun wir das nicht, wie eben beschrieben, aus einem Willen, weil uns nichts anderes einfällt oder weil wir ganz abgefahrene Leute sein wollen, sondern letztlich, weil etwas Tieferes, unser Wesen, sich in uns ausdrückt. Bedeutet, es drückt etwas in uns aus, was nicht nur uns, sondern allen Menschen gilt. Das heißt, du realisierst eine Möglichkeit, wohin sich Menschheit als Ganzes entwickeln kann. Und das hat eine Macht. Und wenn wir so in Bild auch sind, hat das auch eine Wirkung auf andere Menschen. Egal in welchem Beruf oder Feld ihr dann arbeitet. Künstlerisch, therapeutisch, spirituell, im Management, wie auch immer. Oder einfach in privat, in euren Kreis. Es hat eine Wirkung auf andere, wenn ihr in euch realisiert etwas, das braucht es aus dem Wesen, das können wir nicht aus dem Willen, ja, es kann kein Ego-Trip sein. Ja? Wenn sich in uns etwas realisiert, wohin eine Möglichkeit, ich sage bewusst, es ist so offen, nicht, das wird so sein, das ist nicht fair, aber eine Möglichkeit menschheitlicher Entwicklung sich zeigt, Inbild des Kommenden sein. Das wäre diese evolutionäre Sicht. In der Sprache, zum Abschluss, in der Sprache von Ken Wilber, will ich da nicht weiter drauf eingehen, aber in der Sprache von Ken Wilber ist das integrales Menschsein. Und er hat da viel zugeschrieben und Wunderbares. Ja, sehr hoffnungsmachend wirkend, wenn man das liest. Ist nicht immer ganz easy, aber ja, also wie auch immer ihr es nennen wollt, integral, ganzheitlich durchlassen, ja? Also das wären diese drei Möglichkeiten nochmal, wie wir in die Welt wirken. Durch unsere Personale, einen Weg, Personal. Dann das Holographische, in unseren Zellen wandeln sich Erde und Himmel. Und Inbild des kommenden Sein. Wir sind ein Vorausbild dessen, wohin sich Menschsein als Ganzes entwickeln kann. Und wir verstärken diese Spur. Wir füttern diesen Wolf, um die Geschichte vom Anfang nochmal herzunehmen.